Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute Morgen in 5. Mose 8 weitermachen dürfen. Und ich habe uns heute Morgen mal ein Zitat mitgebracht auf einem Bild von Felix Metscher. Und er, bekannter Nationalspieler, hat gesagt: Ich gebe Gott die Ehre für dieses Spiel und für dieses Tor. Und das hat er gesagt nach dem ersten Deutschland-WM-Spiel, als er also ein Tor geschossen hat. Und vielleicht hat das der ein oder andere gesehen und erinnert sich sogar daran, wie er dann symbolisch bei seinem Torjubel seine Krone abgesetzt hat, auf die Knie gegangen ist und sie Gott zu Füßen gelegt hat. Ja, und hat das also so zum Ausdruck gebracht. Insgesamt fand ich sehr interessant, wie im Zuge der Weltmeisterschaft ganz viele Fußballer sowohl im Misserfolg wie auch im Erfolg Gott die Ehre gegeben haben und da so drauf fokussiert waren. Also ein super Beispiel, Felix Metscher, exemplarisch, der also Gott die Ehre gegeben hat. Daneben habe ich euch mal ein anderes Bild mitgebracht, und zwar von einem bekannten Bolzplatz-Kicker aus Bayreuth. Und das zeigt eine ganz andere Art, wie man seine Erfolge feiern kann. Ja? Also alle Zeiger sind auf mich gerichtet und auch sowas sieht man von der Art her öfters bei Fußballern im Torjubel. Und es drückt aus, ich hab's drauf, ich bin der King, ja? Ich bin unbesiegbar. Und es steht exemplarisch dafür, wie unterschiedlich man mit seinen Erfolgen umgeht und worauf man den Fokus richtet. Und dabei braucht man kein erfolgreicher Fußballer sein, sondern es reichen schon die vermeintlich kleinen Erfolge des Lebens, die unser Herz herausfordern. Und genau über den Umgang mit Erfolg wollen wir heute Morgen etwas mehr nachdenken. Und so lautet unser Thema von heute Morgen: vom Umgang mit Erfolg und Gelingen. Und es geht um 5. Mose 8, die Verse 7 bis 20. Und Alfred hat es eben schon gesagt, manch einer erinnert sich, dass wir Anfang diesen Monats schon 5. Mose 8 angefangen haben zu betrachten, eingestiegen sind in die ersten 6 Verse unter dem Thema der Umgang mit Herausforderung und Misserfolg. Und wie damals schon angekündigt, knüpfen wir daran heute an und schauen uns jetzt die andere Seite an, die in diesem Kapitel so deutlich zum Ausdruck kommt. Es geht also um den Umgang mit Erfolg und Gelingen im Gegenzug davon. Ja, ihr könnt die alte Predigt, die erste Predigt dazu in den ersten Teil theoretisch auch nochmal nachhören. Vielleicht denkt sich manch einer, wenn er das so liest, denkt er: ja, also Misserfolg und Herausforderung, das kenne ich. Ja, da finde ich mich drin wieder, aber ich bin doch nicht erfolgreich. Vor allem im Verhältnis zu dem oder der. Ich bin weder ein Supersportler, noch ein erfolgreicher Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau. Auch habe ich keinen erfolgreichen Bestseller geschrieben und am Ende des Monats ist mein Geld auch erfolgreich schnell weg. Also mich betrifft dieses Thema eher weniger, aber ich kenne Leute, die müssten das unbedingt mal hören. Aber seien wir vorsichtig, solche Schlüsse schnell zu ziehen, weil Erfolg beginnt ja bekanntlich im Kleinen. Und auch die Herausforderung, einen gottgefälligen Umgang damit zu haben, beginnt ebenso an diesem Punkt. Und ich bin sicher, wir haben alle schon Dinge erlebt, die in unserem Leben geklappt haben, die gut gelaufen sind. Und wir besitzen auch alle Fähigkeiten und Talente. Und daher ist das Thema für jeden von uns relevant, erstmal ganz unabhängig davon, wie groß oder wie klein die Erfolge sind, die du zu verzeichnen hast. Und dabei ist Erfolg per se erstmal gar nichts Schlechtes. Sondern die Frage ist vielmehr: was machst du mit deinem Erfolg und was macht dein Erfolg mit dir? Genau so wie der Umgang mit Herausforderungen und Misserfolg, was wir uns in diesem ersten Teil angeschaut haben, eine Sache des Herzens ist, so ist auch, wie wir in 5. Mose 8 dann sehen, der Umgang mit Erfolg eine Sache des eigenen Herzens. Und daher ist also jeder von uns herausgefordert, heute Morgen durch diesen Text sein eigenes Herz zu erkennen und durch Gottes Hilfe verändern zu lassen. Bevor wir in den Text richtig einsteigen, nochmal ganz kurz so den Zusammenhang, damit wir den haben. Ja, das 5. Buch Mose ist wie eine Art Abschiedspredigt von Mose, bevor das Volk Israel endlich ins verheißene Land einziehen darf. 40 Jahre Wüstenwanderung liegen hinter ihnen. Gott hat sie auf einzigartige Weise versorgt mit Essen und Trinken und Kleidung und so weiter. Er hat sie hindurch getragen. Das hatten wir gerade in den ersten 6 Versen auch schon gesehen. Die ältere Generation, die schon mal vor dem verheißenen Land Kanaan gestanden hat, die ist bereits verstorben, größtenteils zumindest. Und die damals unter 20-Jährigen, die sind durch diese 40-jährige Schule der Demut gegangen. Und wir haben das beim letzten Mal schon deutlich gesehen, dass diese Zeit der Herausforderung und des Misserfolgs für sie ein Trainingscamp des Herzens gewesen ist. Dabei sollten sie aus ihrer Vergangenheit lernen, sollten feststellen, was in ihrem Herzen eigentlich ist, worum es ihnen geht, und sollten erkennen, was ihre wahre Bedürftigkeit ist, nämlich der Herr selbst, und sein Wort. Wir haben das eben gehabt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und jetzt sollten Sie mit diesen Erkenntnissen und diesen Erfahrungen im Gepäck in die Zukunft gehen. Eigentlich sollte man meinen, das müsste doch genügen, bei allem, was da schon gewesen ist, ja, und Sie müssten bestens gewappnet sein. Und dazu noch diese klaren Appelle, die Gott jetzt an Sie setzt, in Vers 1 und in Vers 6, das sollte doch reichen. Nehmen wir exemplarisch nochmal 5. Mose 8, Vers 6. Da sagt Gott durch Mose, halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Der Aufruf, ziemlich klar. Ne? Gottes Gebote halten, auf seinen Wegen gehen und in Ehrfurcht vor ihm zu sein und zu gehen. Das ist ziemlich klar. Aber, um es etwas salopp zu sagen, Gott kennt seine Pappenheimer. Und Gott weiß schon ganz genau, bevor die Israeliten auch nur einen Schritt in dieses wunderbare, verheißene Land Kanaan setzen, welche Gefahren dort für ihre Herzen auf sie warten. Und das wird im ganzen weiteren Text deutlich. Und bevor wir jetzt denken, ah ja, Gottes Pappenheimer, das ist das Volk Israel, sollten wir ganz schnell davon abweichen, sondern müssen ganz nüchtern anerkennen, dass wir im Grunde genommen eigentlich im gleichen Boot sitzen wie sie. Ich hoffe, das verstehen wir heute Morgen durch diesen Text und verstehen auch, was wir lernen können. Wir wollen durch 5. Mose 8 und 4 Aspekte, die wir uns anschauen, darin wachsen, wie wir einen guten, gottverherrlichenden Umgang mit Erfolg und Gelingen leben können. Unser erster Punkt heute Morgen lautet daher bei Erfolg, erstens lobe den Herrn. Nachdem Gott das Volk Israel durch diese Erziehung geschickt hat und ihnen die Erziehung der Vergangenheit nochmal vor Augen gemalt hat und dann zum Gehorsam gegenüber ihm aufgerufen hat, heißt es jetzt in Vers 7 weiter. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden. Interessanterweise beginnt hier der Vers 7 mit einem Denn. Ja, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Das heißt, an dieser Stelle wird ein Rückbezug hergestellt zu dem, was vorher war. So, was war nochmal vorher? Es war dieser Aufruf in Vers 6 zum Beispiel, Gottes Gebote zu halten, auf seinen Wegen zu gehen und ihn zu fürchten. Aber es war auch der Aufruf in Vers 2, hatten wir das, an den ganzen Weg zu denken, den Gott sie geführt hat durch die Wüste. Und zwar, um ihnen Demut zu lehren und um sie zu erziehen. Und dabei wusste Gott ganz genau, dass dieser Blick in die Vergangenheit elementar wichtig ist, um einen klaren Fokus in der Zukunft zu bewahren. Anders ausgedrückt, die Wüstenzeit sollte die Blütezeit prägen. Und eine Blütezeit, die stand dem Volk Israel unmittelbar bevor. Ja, eine Zeit des Erfolgs, eine Zeit des Segens. Und hier in Vers 7 bis 9 ist das so wunderbar beschrieben, dass Gott sein Volk in ein gutes Land bringt. Das Land Kanaan ist hier gemeint. Das Land, das viel Wasser in sich birgt. Ein Land, das reiche Ernte hervorbringt. Hier ist die Rede von Weizen und Gerste, aber auch Weinstöcken, Feigenbäumen, Granatbäumen, ölreichen Olivenbäumen und auch Honig. Und dazu hat das Land viele wertvolle Rohstoffe, womit sie bauen und wirtschaften konnten. Hier ist ganz vieles beschrieben, wovon die Israeliten nur träumen konnten. Vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass sie gerade ja noch in der trockenen und fruchtlosen Wüste stehen. Da können wir uns umso mehr vorstellen, wie sie ganz große Augen kriegen und wie sie das Träumen anfangen, als sie das alles hören. Während in Vers 3 in diesem Text noch die Rede davon war, dass Gott sie zeitweise hungern ließ, heißt es nun hier in Vers 10 ganz im Gegenteil, und du wirst essen und satt werden. Satt und zufrieden. Armut, jeglicher Mangel sind Geschichte. Und wie wunderbar müssen diese Worte für sie geklungen haben. Es wird dir an nichts fehlen. Das ist doch das, wonach wir Menschen uns sehen, oder? Völlige Sorglosigkeit, völlige Zufriedenheit, keinerlei Mangel, Wohlstand, Erfolg und dergleichen. Und dem Volk Israel stand diese verheißungsvolle Zukunft bevor, aber wenn sie dann satt und zufrieden im Land Kanaan ankamen, hatten sie eine Aufgabe. Und Gott macht das hier so deutlich, sie sollten ihn loben. In Vers 10 ruft Gott sie auf, und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Das heißt, sie sollten sich an den Geber aller guten Gaben erinnern. Sie sollten stets den vor Augen behalten, der ihnen die Hände füllt. Und sie sollten den Geber anbeten, anstatt die Gaben selbst. Sie und auch wir, weitergedacht, sollten realisieren, was in Jakobus 1, Vers 17 so wunderbar zum Ausdruck kommt, wenn es da heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines wechselt Schatten. Nun stehen wir nicht vor dem verheißenen Land, aber trotzdem erleben wir an so vielen Stellen Gottes gute Gaben. Sei es in der Hinsicht, dass unsere Kühlschränke oft übervoll sind, dass wir eine Vielfalt an Nahrungsmitteln haben, dass wir den Wasserhahn einfach aufdrehen und daraus trinken können, ja, ohne weiteres. Wir brauchen gar keine Sorgen uns um diese Dinge machen. Daneben gibt es eine sichere Unterkunft, die wir haben und so viele tolle Freizeitaktivitäten und Urlaube und Hobbys und was wir alles nachgehen können. Und wir haben bequeme Fortbewegungsmittel und so weiter und so fort. Und auch, dass wir Glaubensfreiheit haben und dass wir uns sonntags morgens hier treffen dürfen, um Gott anzubeten und auf sein Wort zu hören, ist alles andere als selbstverständlich. Das hat der Herr uns momentan gegeben. Und daneben gibt es so viele individuelle Dinge, in denen Gott dir und mir Gelingen und Erfolg geschenkt hat. Vielleicht im Beruf, vielleicht in finanzieller Hinsicht, in der Familie, in Form eines tollen Zuhauses, was auch immer. Es gibt diesen Ausdruck, vielleicht kennt ihr den, when I count my blessings. Also wenn ich meine Segnungen zähle. Und ich weiß nicht, was dir alles einfallen würde, wenn du anfangen würdest, deine Segnungen aufzuzählen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir schnell unseren Mangel sehen. Aber wenn wir mal nüchtern darüber nachdenken, was Gott uns alles geschenkt hat und wie gesegnet und wirklich ja, wohlhabend wir in vielem sind, ist das unglaublich. Und vielleicht erlebst du im Moment sogar eine erfolgreiche Zeit, in der sich Dinge gut entwickeln und du könntest viele Dinge nennen, wenn du deine Segnungen aufzählen müsstest oder würdest. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich damit? Lob ich Gott bewusst aktiv im Gebet für diese vielen Segnungen oder genieße ich die Erfolge und die Gaben und die Segnungen, aber lasse den Geber komplett oder ziemlich schnell außen vor? Wo gehe ich hin mit meinem Erfolg? Ich glaube, Gott erinnert sein Volk und weitergedacht auch uns nicht ohne Grund daran, dass wir ihn preisen sollen, wenn wir im guten Land angekommen sind. Warum tut er das? Weil er noch viel besser weiß als wir, dass es kein Automatismus ist, dass wir diese Verknüpfung herstellen zwischen den guten Gaben und zwischen ihm, dem Geber. Und dass wir das ganz schnell aus den Augen verlieren. Und es mag sein, dass wir ihm kurz unseren Dank bringen, aber ganz schnell schleicht sich das Empfinden der Selbstverständlichkeit bei uns ein. Und ganz schnell entsteht für uns so eine neue Normalität. Und es ist doch erschreckend, wenn wir da nüchtern drüber nachdenken, welche Normalität, und man könnte auch sagen, welchen Standard wir heute beanspruchen. Nehmen wir mal exemplarisch diese Beschreibung von damals nochmal her, die Beschreibung des verheißenen Landes hier in unseren Versen. Ja. Während die Israeliten bei dieser Beschreibung kaum aus dem Staunen rauskamen, lesen wir hier Dinge von Wasser, Weizen, Weinstöcken, Honig und so weiter. So anschließend gehen wir in die Küche, gehen zum Kühlschrank, holen uns da Honig raus, machen uns ein Honigbrötchen, holen uns noch eine kalte Limo da raus, essen das und anschließend essen wir einen Weintrauben-Cookie-Nachtisch oder so. Ja, anders gesagt, diese Beschreibung hier, die haut uns eigentlich gar nicht mehr vom Hocker. Warum? Weil wir in einer ganz neuen Normalität angekommen sind. Und ich habe so darüber nachgedacht, was wäre denn eine schmackhafte Beschreibung eines verheißenen Landes heutzutage? Da kann man sehr kreativ werden, ne? Vielleicht sowas wie ein Land, das von makellosen Bioprodukten überfließt, dessen Lebensmittel nie dazu führen, dass du zunehmen wirst, aber gleichzeitig Tag und Nacht ein Buffet da ist mit allem, wovon du nur träumen kannst. Funklöcher wird es dort nicht mehr geben. Und Highspeed-Internet, kostenlos, zu jeder Zeit, an jedem Ort, ist selbstverständlich. Das Entertainment-Programm, das wird niemals aufhören und es wird sich immer wieder neu übertreffen. Daneben gibt es für jeden einen Roboter, der alle nervigen Haushaltsaufgaben für dich erledigt, der für dich einkaufen geht, der für dich kocht, der für dich wäscht. Und wenn du willst, dann bringt er dir auch gerne Frühstück ans Bett. So, ja? Keine Ahnung, was man sich heute alles vorstellen könnte. Zugegebenermaßen, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber versteht mich auch nicht falsch in der Hinsicht. Ne? Ich habe nichts gegen gute Lebensmittel, auch nichts gegen stabiles Funknetz, überhaupt nicht. Aber merken wir eigentlich noch, in was für einer Realität wir leben? Was für uns alles so selbstverständlich ist? Und dabei kommt dann Folgendes heraus. Wir haben verhältnismäßig am meisten, aber sind am unzufriedensten. Wir leben im Überfluss und konzentrieren uns auf den Mangel. Wir leben im Wohlstand, aber sind trotzdem oft undankbar. Wir haben viel, aber wir wollen immer mehr.
Und diese Dinge hier, wie Unzufriedenheit, Bemängeln, Undankbarkeit, Habgier in unseren Herzen, die haben ganz wesentlich damit zu tun, dass wir vergessen, Gott für alles zu loben und zu preisen, was er uns gegeben hat. Nun kann es auch sein, dass du im Moment eine Zeit erlebst, wo der Erfolg und der Segen an verschiedenen Stellen in deinem Leben ausbleibt. Du erlebst einen gewissen Misserfolg. Und auch dann will ich dich ermutigen, trotzdem mal den Blick darauf zu richten, was Gott dir alles geschenkt hat, wie er dich dennoch segnet. Und wo auch immer du stehst, mein praktischer Tipp für diese Woche ist, mach doch so eine Liste deiner Segnungen mal in dieser Woche. Und dann nimm diese Liste und mach sie zu einer Lobpreis- und Dankesliste vor Gott. Und was dabei passieren wird, ist, wenn du eine derzeit eher erfolglose Zeit erlebst, wirst du eine neue Perspektive bekommen. Und wenn du eine erfolgreiche Zeit eher erlebst im Moment, dann wirst du die richtige Perspektive behalten. Wenn wir das lernen, in erfolgreichen und segensreichen Zeiten zum Herrn zu gehen, ihm das zuzuschreiben, ihn zu loben, dann resultieren daraus gleich mehrere Dinge. Es kommt dem Ehre zu, dem Ehre gebührt. Mein Herz wird bewahrt und mein weiterer Weg wird geebnet. Und ich will gerne diesen Punkt in dem Sinne abschließen mit Psalm 50, Vers 23, wo es heißt, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Und man könnte auch übersetzen, ehrt mich, sagt Gott. Und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Lob und Dank ist der beste und ehrenhafteste Umgang mit Erfolg, den es gibt. Und sei das bei kleinen Segnungen wie dem Dankgebet vor dem Essen, ja, wo das anfängt. Mir ist nochmal so bewusst geworden, jetzt bei der Speisung der 5000, dass Jesus vor dem Essen dort gebetet hat, gedankt hat. Das ist gar keine Idee, die wir irgendwie haben, sondern es kommt. Jesus hat uns das vorgelebt. Ja, aber seien es diese kleinen Dinge oder auch bei größeren Erfolgen, wie zum Beispiel einer Gehaltserhöhung oder einer Beförderung oder einem gelungenen Projekt oder einer Anschaffung, einem gesegneten Dienst oder was auch immer. Wie wir eben schon gesehen haben, weiß Gott besser als jeder von uns, dass es kein Selbstläufer ist, dass wir den Blick auf ihn gerichtet halten. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt, bei Erfolg, zweitens, vergiss niemals den Herrn. Geht um Vers 11 bis 16. Ab Vers 11 ruft Gott durch Mose jetzt zu einer besonderen Wachsamkeit auf. Und da heißt es dann in Vers 11, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Der Appell, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der ist hier ziemlich unmissverständlich. Und er hängt auch unmittelbar an diesem Aufruf, Gott zu preisen, der hängt damit zusammen. Man könnte es auch übersetzen oder wiedergeben, dieses nimm dich in Acht mit bewahre oder beschütze oder behüte dich. Ja, es ist äußerste Aufmerksamkeit gefragt, wird hier deutlich. Dabei wird deutlich, dass den Herrn zu vergessen damit einhergeht, dass man sein Wort missachtet oder vernachlässigt. Entweder in der Form, dass man es gar nicht mehr liest oder aber, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Ja? Oder aber, dass man es vielleicht noch liest, aber nicht wirklich zur Anwendung bringt, nicht an sein Herz heranlässt. Das heißt, wenn die Beschäftigung mit dem Wort Gottes vernachlässigt wird, dann gerät der Herr zunehmend mehr in Vergessenheit. Und gemeint ist damit nicht unbedingt, dass man dann sagt, ich glaube gar nicht mehr, dass es ihn gibt, sondern vielmehr, dass man den Bezug zwischen ihm und seinem Leben nicht mehr herstellt. Ja? Dass man das zunehmend mehr vergisst. Und ich glaube, das Muster, das kennen wir, oder? Aus unserem Leben. Wir vernachlässigen unsere persönliche Zeit mit dem Herrn. Wir beschäftigen uns vielleicht nur noch sehr wenig oder oberflächlich mit dem Wort Gottes. Bei Predigten sitzen wir drin, hören gar nicht mehr so richtig zu und Stück für Stück gerät der Herr zunehmend mehr in Vergessenheit. Die Beziehung zu ihm, die wird kalt. Der Herr ist zwar da, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist er mehr der Mitläufer unseres Lebens geworden, aber nicht mehr der Chef. Und während Gott eigentlich durch sein Wort die Sicht auf mein gesamtes Leben prägen sollte, werden ganz andere Faktoren und Denkweisen so bestimmt. Und das Schwierige dabei ist, es schleicht sich so leicht ein. Nun wird in diesem Text immer wieder deutlich, dass das heute entscheidend ist. Viermal sagt Mose das, dieses heute, in Vers 1, in Vers 11, in Vers 18 und 19. Und auch hier in Vers 11 ist die Rede von den Ordnungen, die ich dir heute gebiete. Dieses Vergessen des Herrn, das ist für die Israeliten an dieser Stelle ja noch Zukunftsmusik. Ja, genauso wie das verheißene Land. Aber hier wird ein Grundsatz deutlich. Nämlich richte dein Herz heute richtig aus, damit du den Herrn in der Zukunft nicht vergisst. Das heute ist entscheidend. Heute gilt es, ihm ein Lob zu bringen. Heute ist es dran, sein Wort in die Hand und mir zu Herzen zu nehmen. Und im Hier und Heute gilt es auch zu korrigieren, wenn ich merke, der Herr ist tatsächlich eher ein Mitläufer in meinem Leben geworden. Vielleicht merkst du das ganz persönlich im Moment, dass der Herr bei dir in Vergessenheit geraten ist. Da sind so viele andere Dinge, die prägen dein Leben, die bestimmen dein Leben, aber Gott und sein Wort, das ist so ziemlich in den Hintergrund geraten. Gottesdienste sitzt du irgendwie noch so ab, in manchen Kontexten von Familie oder Hauskreis oder wo auch immer, da tust du so, als ob alles gut wäre. Und vielleicht liest man hier und da auch fürs eigene Gewissen auch mal die Losungen oder so. Aber wenn man ehrlich ist, ist Gott nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens, sondern irgendwo eine Randerscheinung geworden. Und wenn du merkst, das ist bei dir der Fall, dann ist das heute entscheidend. Dann ist heute der Punkt, umzukehren. Dann ist heute der Punkt, sich neu auszurichten, sein Wort wieder in die Hand zu nehmen und es dir zu Herzen gehen zu lassen. Nun kann es auch sein, dass manch einer auf dem besten Weg ist, dass Gott zunehmend mehr in Vergessenheit gerät. Das ist ja das Trügerische. Das ist so ein schleichender Prozess. Das passiert meistens nicht von jetzt auf gleich. Wie merkt man das, ob ich auf diesem Weg bin? Zum Beispiel daran, dass man anfängt, Kompromisse zu machen bei Dingen, die eigentlich früher unverrückbar waren. Ja, die Beziehung zum Herrn, die wird auch zunehmend weniger gepflegt und sie wird nur noch, ich sag mal, abgearbeitet. Das Wort, das Gebet, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Dinge, wo Gott sagt, das ist lebensnotwendig für einen Christen, dass er weiter wächst, die kommen nur noch sehr kurz und man macht Abstriche. Man hat weniger Zeit, man hat auch weniger Gedanken dafür. Selbst wenn du liest, dann sind deine Gedanken ganz woanders so und man arbeitet es einfach ab. Und wenn du merkst, das ist bei mir der Fall, dann ist heute der Tag, das zu realisieren, was da eigentlich vor sich geht und auszuräumen, was zwischen dir und deinem Herrn steht. Und zuletzt kann es sein, dass du sagst, also bei mir ist im Moment so, dass ich Feuer und Flamme für den Herrn bin. Und das ist total gut, wenn das so ist. Und es ist für mich nahezu unmöglich, dass ich den Herrn jemals vergessen könnte. Das ist wunderbar, wenn das so ist. Aber nimm dieses präventive Wort des Herrn auch für dich heute Morgen. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Spannend ist doch, sehr wahrscheinlich war das bei den Israeliten damals auch so. Sie haben diese Worte gehört. Und sie waren in der Wüste und haben erlebt, wie Gott sie versorgt hat und so weiter. Und da wird manch einer gedacht haben, wie könnten wir den Herrn jemals vergessen? Wie könnten wir jemals den vergessen, der uns erlöst hat und der uns so wunderbar geführt hat, der vor unseren Augen gewaltige Dinge getan hat? Aber wie gesagt, Gott kennt seine Pappenheimer. Und deshalb zeigt er ihnen und auch uns, wie völlig unerwartet Stück für Stück er zunehmend mehr in Vergessenheit geraten kann. Lesen wir dazu nochmal Vers 12 bis 16 weiter. Da heißt es, dass nicht wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mannen speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltue. Mit diesen Versen hier sensibilisiert Gott uns dafür, wie wir mit von ihm geschenktem Wohlstand und Erfolg umgehen sollen. Ja, und was uns aber auch zur großen Gefahr werden kann. In Vers 12 ist die Rede davon, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst. Und wenn Rinder und Schafe und Gold und Silber und alles, was du hast, sich mehrt, dann ist die Gefahr groß, dass dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. In der Zeit, wo der Erfolg noch gar nicht da ist, können wir uns das kaum vorstellen, dass unser Herz überheblich werden könnte und dass der Herr so im Hintergrund verschwindet. Aber genau da setzt das trügerische Herz an. Und die Verkettung funktioniert dann in etwa wie folgt. Wir erleben in irgendeiner Art und Weise Erfolg und Gelingen und Segen. Und dann bekommen wir Oberwasser. Und die Begierde nach mehr wird geweckt. Und wir investieren. Und wir bekommen auch mehr. Und das Gefühl von Unabhängigkeit schleicht sich Stück für Stück mehr ein. Wir vergessen, wer wir sind. Und wir vergessen auch, wo wir herkommen und wozu wir eigentlich da sind. Und auf einmal erheben wir uns selbst. Und im Laufe dieses ganzen Prozesses wird Gott selbst immer mehr in Vergessenheit geraten. Das ist die tragische Geschichte von ganz vielen erfolgreichen christlichen Männern und Frauen, deren Erfolgsgeschichten ihnen zum Verhängnis geworden ist. Obwohl sie mal gut mit dem Herrn unterwegs waren, obwohl sie mal gut mit ihm gestartet sind. Und dabei hat das weder jemand beabsichtigt noch für möglich gehalten. Was aber gerät dabei dann zunehmend mehr in Vergessenheit? Ich habe mal 4 Punkte dazu mitgebracht, was so in Vergessenheit gerät. Nämlich Gott, erstens als Geber. Wir vergessen, dass jede Fähigkeit, die wir haben, von ihm verliehen wurde und dazu auch jede Möglichkeit und jedes Gelingen von ihm geschenkt wurde. Zweitens, wir vergessen Gott als Erlöser. Wir vergessen, dass wir allein aus Gnade von ihm gerettet wurden und dass er uns zu seinem Eigentum gemacht hat, damit wir jetzt mit ihm und für ihn leben dürfen. Wir vergessen auch Gott als Versorger. Wir vergessen, wie abhängig wir von ihm eigentlich sind und dass er es ist, der uns bis zum heutigen Tag am Leben erhalten hat und der uns hindurchgetragen hat. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Wir vergessen so schnell, wie Gott uns in der Not geholfen hat, wie er gerade dort, wo wir am Boden waren, aufgerichtet hat. Und dann läuft das Leben wieder einigermaßen gut und ganz schnell meinen wir, wir hätten es selbst in der Hand wieder und wir vergessen den Herrn. Er bleibt irgendwo ein Stück weit dann am Rande. Und zuletzt gerät Gott in Vergessenheit als Lebensmittelpunkt. Wir vergessen, dass wir dazu gemacht sind, uns um den Herrn zu drehen. Und wir ersetzen ihn. Wir lassen etwas anderes zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens werden, wofür wir uns Glück und Zufriedenheit und Erfüllung und all diese Dinge erhoffen. Und das hier, das sind keine spektakulären Punkte. Aber wenn sich in irgendeiner Weise Erfolg bei uns einstellt, dann vergessen wir so schnell, wer Gott ist. Und wir vergessen, wer wir sind. Und wir vergessen, wie angewiesen wir auf ihn sind und wozu wir eigentlich gemacht sind. Eigentlich sollte man meinen, das Volk Israel damals und wir Christen heute, wir könnten Gott niemals als Geber, als Erlöser, als Versorger, als Lebensmittelpunkt vergessen. Aber Gott weiß besser, dass das so schnell passieren kann. Und deshalb spricht er eigentlich diese Dinge in Vers 14 bis 16 an. Schauen wir da nochmal kurz hinein, wo er dann sagt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und in den Herrn deinen Gott vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte und der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut. Und mit diesen Worten greift Mose für das Volk Israel Dinge aus der Vergangenheit auf und er ruft sie in Erinnerung. Ne? Angefangen damit, dass er ihnen vor Augen führt, wie Gott dieses Volk erlöst hat, wie er in seiner Gnade sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und dann spricht er weiter davon, wie er sie durch die gefährliche Wüste hindurchgetragen hat und wie er dazu geführt hat, dass Wasser aus dem Felsen hervorgekommen ist. Ich habe die Referenzstelle mit angegeben, 4. Mose 20 zum Beispiel. Und wie er sie mit Manna vom Himmel versorgt hat, das hatten wir schon, 5. Mose 8, Vers 3 gesehen. Und sie sollten dadurch schlussendlich Demut lernen. Und sie sollten erkennen, dass sie nichts dringender brauchen als Gott. Aber schauen wir noch mal kurz weg von Israel und in unser eigenes Leben hinein. Es müssen gar nicht die großen Erfolge sein, wo jemand einen Haufen Geld verdient oder die Karriereleiter in Windeseile hinaufklettert, sondern es reichen doch oft kleine Dinge, die gut gelingen und die uns so vereinnahmen, dass der Herr und sein Wirken in unserem Leben in Vergessenheit gerät. In dieser Welt spricht man öfters von Erfolgskillern. Aber für uns als Christen sollte vielmehr der Gedanke sein, darüber sollten wir uns Gedanken, wie Erfolg für mich zum Beziehungskiller gegenüber Gott werden könnte. Und die Frage ist da ganz persönlich, wo sehe ich, wo siehst du dich dahingehend gefährdet? Wie gesagt, Erfolg ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Und Gott gibt uns gerne Gelingen in verschiedenen Dingen, aber nicht, damit wir ihn vergessen, sondern damit wir ihn anbeten. Und deshalb ist ein dritter Punkt für den Umgang mit Erfolg und Gelingen für uns so entscheidend. Der dritte Punkt heißt, bei Erfolg, drittens, gib Acht auf dein Herz. Und dieser Punkt, der geht natürlich einher mit allen anderen Punkten von heute Morgen. Und der ist in Vers 14 auch schon angeklungen. Aber mir ist es wichtig, dass wir auch beim Thema Erfolg verstehen, dass das alles Entscheidende ist, wie wir mit unserem Herzen darauf reagieren. Und das haben wir schon oft gesagt, das Herz ist aus biblischer Sicht der Ausgangspunkt für unser gesamtes Leben. Ja? Wir verwenden oft das Bild der Schaltzentrale. Also was wir denken, was wir sagen, wie wir auf was reagieren, wie wir empfinden, was wir tun und so weiter. Alles kommt aus unserem Herzen. Und auch wie wir auf Herausforderungen und Misserfolg und auf der anderen Seite auch Erfolg und Gelingen reagieren, ist eine Frage unseres Herzens. Auch wen oder was wir anbeten, ist eine Frage unseres Herzens. Und jetzt sehen wir in Vers 17 und 18 zwei Wege für unser Herz, wie man mit Erfolg umgehen kann. Da heißt es, und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. In Vers 17 ist die schlechte Reaktion des Herzens angesprochen bei Erfolg. Und in Vers 18 ist die Reaktion, die Gott gefällt, angesprochen bei Erfolg. Schauen wir uns das nochmal näher an. Zunächst mal in Vers 17. Der Hintergrund von dieser Aussage in Vers 17, ja, war Vers 12 und 13. Ich rufe uns das um meine Erinnerung. Und wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dann besteht die Gefahr, dass sich dein Herz erhebt, wie wir in Vers 14 gesehen haben. Und jetzt Vers 17. Und dann besteht die Gefahr, dass du in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Und damit ist eine Reaktion angesprochen, die nichts anderes ist als Stolz. Und in diesem Stolz und in dieser Überheblichkeit machen wir Menschen uns selbst groß und es kommt zu einer Realitätsverzerrung dadurch. Wie sehen wir das hier am Beispiel von Israel? Sie stehen zu dem Zeitpunkt ja noch in der Wüste und jedem Beteiligten ist zu diesem Zeitpunkt klar, dass es Gott allein zuzuschreiben wäre, wenn sie im Wohlstand im verheißenen Land leben werden. Es ist völlig klar, dass Gott ihnen dieses gute Land geben würde. Es ist völlig klar, dass Gott die Ehre dafür bekommen wird. Aber trotzdem kann es passieren, dass sie dann im verheißenen Land angekommen anfangen zu wirtschaften, Häuser bauen, Felder zu bestellen, Vieh zu züchten und so weiter. Und auf einmal schleicht sich der Gedanke ein, ich habe das alles erreicht. Ich habe das erarbeitet. Die Erfolge sind auf meinem Mist gewachsen. Meine tollen Fähigkeiten, mein Fleiß, meine Kraft, meine Stärke, darauf ist das zurückzuführen. Und die Formulierung in Vers 17 hier ist so interessant, wo es heißt, dass du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Hier wird deutlich, dass es weniger etwas ist, was wir mit unserem Mund sagen. Kann natürlich auch passieren. Ja? Aber in erster Linie reden wir hier mit uns selbst, mit unserem eigenen Herzen. Es geht hier um unser Inneres, um unser Denken über diese Dinge, um die Bewertung davon. Und genau da setzt der Stolz in unserem Herzen an, im Denken. Und dann gibt der Stolz hier sogar noch ganz gute Argumente. Ja, also schau doch mal an, du hast doch stundenlang geschuftet dafür. Und du hast dir doch diese Position in der Firma erarbeitet. Und du hast doch das Geld geschickt angelegt und deshalb bist du heute, wo du bist. Und du hast dich doch durch diese Ausbildung und durch dieses Studium gekämpft. Und du hast doch dieses Haus gebaut. Und du hast doch alles gegeben, damit du heute so erfolgreich dastehst. Und das Schwierige bei der ganzen Sache ist, dass diese Dinge im Kern ja gar nicht grundlegend komplett unwahr sind. Aber sie sind viel zu kurz und sie sind vor allem unabhängig von Gott gedacht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle diese Gedanken des Stolzes in unseren Herzen. Gar nicht zwingendermaßen darauf bezogen, dass wir Vermögen schaffen. Kann natürlich auch sein, ja? In Vers 17 ist ja hier die Rede davon, aber auch weiter darüber hinaus. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Da habe ich eine gute Prüfung geschrieben und innerlich klopfe ich mir selbst auf die Schulter, ja? Und sage, das habe ich aber wirklich gut hingekriegt. Da sehe ich, wie es in anderen Familien zugeht und denke mir insgeheim, gut, dass meine Kinder nicht so schlecht erzogen sind wie die. Da habe ich ein gutes Gespräch über den Glauben gehabt und wusste, ich bin eigentlich voll abhängig von Gott. Und ganz schnell nach dem Gespräch meldet sich der Gedanke, wow, das habe ich aber auch richtig gut, da habe ich aber auch gut argumentiert. Ja, da habe ich aber tolle Bibelstellen angeführt oder was auch immer. Da war ich echt überzeugend. Oder da habe ich bei einem Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen und denke mir, ich bin aber auch einfach gut. Ja, das, ja. Oder dann habe ich eine Predigt vielleicht hingekriegt oder einen Dienst in der Gemeinde gut gemacht. Und während ich in der Vorbereitung an Unvermögen fast verzweifelt bin und es dann am Ende gut gelaufen ist, meldet sich ganz schnell der Gedanke, du bist aber auch begabt. Ja, das war aber auch wieder toll. Ne? Oder da werde ich vielleicht auf der Arbeit von meinem Chef besonders gelobt vor den Kollegen. Und ich denke mir insgeheim, ja, da kann der aber auch froh sein, dass der mich hat. Und die anderen können sich ruhig mal eine Scheibe abschneiden. So. Ja, ich weiß nicht, ob du dich in diesem Beispiel wiederfindest, aber ich glaube, wir kennen alle auf irgendeine Weise diese Gedanken des Stolzes in unseren Herzen, wenn etwas gut läuft. Und wie gesagt, es braucht dafür keine wahnsinnig großen Erfolge, sondern es meldet sich im Kleinen. So, deshalb kann der Bolzplatzkicker, der auch mal ein Tor geschossen hat, kann, was weiß ich, was für stolze Torjubelaktionen da von sich geben. So, ne? Nun ist das Gegenmittel gegen Stolz nicht das Leugnen von Erfolg und Gelingen, sondern vielmehr die richtige Einordnung davon. Ja, das ist mir wichtig zu sagen. Das Gegenmittel gegen Stolz ist nicht das Leugnen von Gelingen und Erfolg, sondern vielmehr die richtige Einordnung davon. Und genau davon spricht der Vers 18. Wenn dann also die andere Seite aufgezeigt wird, sondern du sollst an den Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und hier ist die vollkommen richtige Reaktion unseres Herzens angesprochen. Wir sollen an den Herrn, unseren Gott, denken. Und wir sollen realisieren, dass er mir Fähigkeiten und Gaben und Möglichkeiten und Förderungen und Gesundheit und klaren Verstand und Kraft und eigentlich alles verliehen hat, damit ich irgendetwas schaffen kann und zu irgendetwas kommen kann, damit ich etwas leisten kann. Wir hatten das vor einiger Zeit in Römer 12 schon mal mehr thematisiert. Ich glaube, die Predigt hieß, dein Dienst ist gefragt, und haben das Thema Stolz auch näher thematisiert und diesen Filter aus 1. Korinther 4, Vers 7 gehabt. Ich will da nur noch mal dran erinnern, der so hilfreich sein kann. Ne? Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es auch empfangen hast, was tust du so, als hättest du es nicht empfangen? Ganz im Gegenteil davon, dass wir den Herrn vergessen, müssen wir lernen, an ihn zu denken, so heißt es hier, und unser Leben in jeglicher Hinsicht in Abhängigkeit von ihm zu sehen, unser Leben auf ihn zu beziehen. Ich würde sagen, wir sollen unsere Erfolge mit Bezug und auch mit dem Herrn feiern. Und da ist der sehr erfolgreiche König David, der also ein Wahnsinnsreichtum hatte und der uns ein gewisses Vorbild darin sein kann, in 1. Chronik 29, Vers 12 und 13. Da sagt David, dieser erfolgreiche König, und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Das ist eine wunderbare Art, wie man mit dem, was Gott getan hat, was Gott geschenkt hat, umgehen kann und wo gleich die Ehre an die richtige Stelle verortet wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie mache ich das? Wie passe ich auf mein Herz auf? Gerade bei Erfolg. Ich habe mal 7 Hilfestellungen mitgebracht. 7 Hilfen, um bei Erfolg auf sein Herz aufzupassen. Erstens, bete um ein reines und ungeteiltes Herz. Ja, Gott kann das schenken, Gott muss auf dich aufpassen. Zweitens, prüfe dein Herz anhand von Gottes Wort. Das ist das, was unsere Herzen aufdeckt und überführt und entlarvt und so weiter. Ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, könnt ihr, wenn ihr wollt, für euch in Ruhe nachvollziehen. Drittens, tue Buße, sobald du Stolz und falsches Denken in deinem Herzen feststellst. Es beginnt im Kleinen, ja, und dann wächst es und wird größer. Und wenn frühzeitig Buße getan wird, ist das der Weg, der daraus führt. Viertens, lass andere in dein Leben hineinschauen und hineinreden. Eine typische Folge von Stolz ist, dass man unbelehrbar wird. Ja, und dass man sich eigentlich von kaum mehr was sagen lässt und auch nicht wirklich reinschauen lässt. Fünftens, praktiziere aktiv Dankbarkeit gegenüber Gott. Ja, das hatten wir und betrifft sich zu dem ersten Punkt, den wir eben hatten. Sechstens, führe dir bewusst deine Abhängigkeit vor Augen. Das ist etwas, das müssen wir immer und immer wieder tun. Das ist richtiges Denken, richtiges Einordnen. Und siebtens, erinnere dich an deine Erlösung und Gottes Gnade mit dir, wo wir herkommen. Ich will an dieser Stelle gerne nochmal explizit auch ein Wort an uns Männer richten, die wir ja vielleicht auch besonders anfällig sind, wo wir vielleicht merken, okay, wir sind in der Geschäftswelt oder wo auch immer sehr erfolgreich. So. Und ich will uns wirklich sagen, pass auf dein Herz auf. Weil es gibt so viel tragische Geschichten, wo erfolgreiche Männer, die gut angefangen haben, im Stolz geendet sind. Und wenn du ein biblisches Beispiel dafür brauchst, dann schau in 2. Chronik 26 die Geschichte von Uzzia an. Aber natürlich nicht nur wir Männer sind gefährdet, sondern wir alle. Und nehmen wir uns deshalb Gottes präventive Herzanalyse hier aus 5. Mose 8 zu Herzen, ne, um ihm am Ende, in Anführungsstrichen, erfolgreich nachzufolgen, auf diesem Weg zu bleiben. Und zuletzt reiht sich ein kurzer 4. Punkt noch ein, nämlich viertens, bei Erfolg gib Acht auf deine Anbetung. In Vers 19 und 20 ist das beschrieben, ja, worin es mündet, wenn wir den Herrn vergessen und unser Herz nicht auf ihn gerichtet halten. Da heißt es, schauen wir uns diese Verse noch kurz an, Vers 19 und 20, und es wird geschehen, wenn du jeden Herrn, dein Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nation, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen, dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn eures Gottes nicht hört. Und hier wird ziemlich deutlich, entweder wirst du den Herrn anbeten in deinem Leben oder, wenn wir das nicht mehr tun, dann fangen wir an, etwas anderes anzubeten. Bei dem Volk Israel war das dann im verheißenen Land später plastische Götter von anderen Völkern. Man kann das nachvollziehen, Richter 2 und Richter 3, ich habe die Stellen mit angegeben. So. Ja, da hat es dann hingeführt in der nachfolgenden Generation, wie sie den Herrn vergessen haben und angefangen haben, andere Götter anzubeten. Und gerade für Israel ist das so deutlich. Und Gott macht hier in 5. Mose 8 mit aller Vehemenz deutlich, dass die Anbetung anderer Götter für ihn ein absolutes No-Go ist. Und dass er das Volk Israel dafür bestrafen wird. Der Hintergrund ist, Gott hatte mit Israel einen Bund geschlossen. Und sie haben sich verpflichtet Gott gegenüber, dass sie seine Gebote halten würden. Und unter anderem auch dieses erste Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben. Wenn sie sich nun nicht an diesen Bund halten würden, war klar, sie mussten mit Strafe und mussten mit Konsequenz rechnen. Während sie auf der anderen Seite auch Segen bekamen, wenn sie sich daran gehalten haben. Das ist ein bisschen der Hintergrund auch mit dem Vers 18 schon in Verbindung gewesen. Aber jetzt gehen wir doch mal kurz weg von dem Volk Israel und ihren falschen Göttern und schauen in unser Leben hinein. Wie schnell geht das doch, dass gerade bei Erfolg und bei Gelingen wir anfangen, andere Dinge anzubeten als Gott. Das würden wir nicht so sagen, aber das passiert, das tun wir. Und es sieht dann so aus, dass etwas anderes anfängt, unser Leben zu bestimmen. Dass unsere Gedanken fast nur noch um eine Sache kreisen. Dass unser Reden fast nur noch über ein spezielles Thema oder eine spezielle Sache stattfindet, sodass unsere ganze Freude daran hängt, ob das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und wir können sogar so weit gehen, dass wir unsere ganze Identität daran festmachen. Ich bin das und das. Und was dabei passiert, ist Folgendes. Wir fangen an, die Schöpfung anzubeten. Römer 1 lässt grüßen an dieser Stelle, da wird es so deutlich. Wir fangen an, die Gaben Gottes anzubeten, anstatt den Geber. Die Gabe ersetzt den Geber. Und dabei kann es alles sein, was du dafür hernehmen kannst. Also das Auto, das Haus, die Besitztümer, die Karriere, die Ernährung, die Gesundheit, das Hobby, deine eigene Fitness, der Einsatz für andere, selbst dein Dienst und so weiter. Also es gibt eigentlich keine Grenzen so. Und gerade wenn wir auf der Erfolgsspur sind, dann kippt unsere Anbetung so schnell in eine falsche Richtung. Und die Frage, die wir uns persönlich stellen wollen, auch an dieser Stelle, ist, wo ist deine, wo ist meine ungeteilte Anbetung vielleicht bereits gekippt oder momentan gefährdet? Es gibt am Ende des Tages doch nur einen einzigen im ganzen Universum, der unserer Anbetung würdig wäre. Und das ist nicht mein Auto und das ist nicht mein Haus und das ist nicht meine Gesundheit, nicht meine Ernährung und nicht mein Hobby und nicht mein Traumkörper, auch nicht mein Ehepartner oder was auch immer, sondern es ist einzig und allein der Gott, der bereit war, seinen Sohn für mich am Kreuz sterben zu lassen, der ihn in diese Welt gesandt hat und ihn für meine Sünde dort hängen lassen, hat er mich Vergebung meiner Sünden und ewiges Leben bei ihm in seiner Herrlichkeit bekommen darf. Und ich hoffe, das kannst du für dich so sagen, dass du ganz persönlich Jesus Christus als deinen Retter und Herrn schon aufgenommen hast, dass du deine Sünde vor Gott ehrlich bekannt hast und dass du glaubst, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dort den vollen Preis bezahlt hat. Und dass du dein Leben ihm anvertraut hast und ihm nachfolgst als deinem Herrn. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann ist das der alles entscheidende Punkt für dich heute Morgen. Bei allem, was wir betrachtet haben, das gilt es für dich zu bewegen. Aber wenn du das so sagen kannst, und das sind viele von uns heute Morgen, die sagen können, ja, ich habe Jesus als Retter und Herrn für mein Leben aufgenommen, dann ist das die alles entscheidende Erfolgsgeschichte, die du und ich zu erzählen haben. Und dabei stehe nicht ich im Zentrum der Geschichte, sondern da steht ein anderer, da steht Jesus Christus, da steht Gott selbst, jetzt und für alle Ewigkeit. Der Herr allein ist es, der alle Anbetung verdient hat. Und bei allem Erfolg und allem Gelingen, das er uns schenken mag, gibt es nur einen, der auch im Zentrum meiner Lebensgeschichte den Platz einnehmen kann. Und das ist Gott selbst. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Vom Umgang mit Erfolg und Gelingen war unser Thema heute Morgen. Vier Punkte haben wir dazu angeschaut, die uns helfen bei diesem Umgang. Erstens, bei Erfolg lobe den Herrn. Zweitens, bei Erfolg vergiss niemals den Herrn. Drittens, bei Erfolg gib Acht auf dein Herz. Und viertens, bei Erfolg gib Acht auf deine Anbetung. Ich will gerne heute Morgen abrunden mit zwei Stellen, die Gott erheben und die uns richtig einordnen. Und die erste Stelle ist aus Psalm 115, Vers 3, wo es heißt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Und Jeremia 9, Vers 22 und 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Amen. Wir lassen das einen kleinen Moment stehen und wollen einfach persönlichen Moment nehmen der Stille, um vor Gott zu kommen, über das Gehörte nachzudenken, ihm zu sagen, was uns auf dem Herzen ist. Und anschließend wollen wir gemeinsam aufstehen und wollen das in Liedern bekennen, auch einfach, dass dem Herrn die Ehre gebührt, und das einfach nochmal vertiefen und aufgreifen.